Wenn die Amerikaner unter Sicherheitsgarantien lediglich verstehen, dass man die ukrainische Streitkräfte unterstützt, ist das ziemlich wenig. Wenn es bedeutet, dass man zusätzlich nur Luftabwehrraketen an die Ukraine schickt, auch wenn das sehr wichtig ist, ist das auch wahrscheinlich zu wenig. Aber wenn es bedeutet, dass man sich in der einen oder anderen Form an der Überprüfung eines Waffenstillstandes, auch wenn man das Wort jetzt nicht mehr verwendet, nach dem gestrigen Treffen beteiligt, ist das schon ein Fortschritt und ein Durchbruch. Also ich würde mich jetzt nicht auf die Seite der euphorischen Analytiker stellen, aber ich würde schon sagen, dass es generell eine positive Entwicklung gestern war.
Die Welt rätselt, was wirklich rausgekommen ist beim Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj mit den EU-Regierungschefs. Wir haben direkt nach dem Treffen hier schon eine Folge gemacht, wo ich analysiert habe, zusammen mit Philipp. Aber wir wollen noch mal tiefer einsteigen. Was hat Trump dort gestern wirklich gesagt? Was hat er gemeint? Was könnte passieren? Wie wird jetzt Wladimir Putin reagieren? Und sind das alles Worte oder entsteht da jetzt so etwas, zumindest wie die Hoffnung auf Frieden? Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Manche sind sehr, sehr skeptisch, andere sind sehr, sehr optimistisch. Und ich möchte mit einem echten Experten hier in Washington sprechen. Er kennt das Trump-Lager sehr gut. Er analysiert alles, was dort außenpolitisch passiert. Es ist Peter Ruff und er ist US-Bürger, aber spricht perfekt Deutsch, weil er österreichische Vorfahren hat. Und er ist Senior Fellow beim Hudson-Institut und ich freue mich sehr, dass er heute mit mir verbunden ist. Hallo Peter.
Danke für die Einladung. Im amerikanischen Talkradio gibt es diesen schönen Spruch, Long Time Listener, First Time Caller. Und da freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf.
Große Ehre, Peter. Wir haben es ja schon ein paar Mal versucht, weil wir deine Analysen sehr schätzen und bin froh, dass du jetzt das erste Mal dabei bist. Du hast das Treffen verfolgt. Wenn du jetzt ein paar Stunden oder fast einen Tag jetzt danach eine Analyse treffen musst, ist es aus deiner Sicht ja besser ausgegangen als erwartet für die Europäer und die Ukrainer? Und wie hat Trump dort gewirkt auf dich?
Ich denke, es war durchaus ein sehr gutes Treffen, vielleicht bis hin zu ein hervorragendes Treffen. In Alaska ist es ja darum gegangen, dass man die russische Position auslotet, dass Trump Wladimir Putin in die Augen schauen kann und dann diese Informationen an die Ukrainer weiterleiten kann. Man könnte auch argumentieren, dass Trump etwas Druck auf Selenskyj ausgeübt hat, indem er auf Social Media gepostet hat, dass Selenskyj jetzt wirklich den Schlüssel in der Hand hat. Aber gestern, glaube ich, hat man das erste Mal eine Positionierung von Donald Trump erlebt, wo er auch über amerikanische Sicherheitsgarantien gesprochen hat und was vielleicht etwas untergegangen ist, und das sollte man nicht bagatellisieren, hat Donald Trump wieder betont, dass er bereit ist, amerikanische Waffen in die Ukraine zu schicken, solange es europäische Finanzierung gibt. Das ist auch essentiell und wichtig für den Kriegsverlauf und für die Unterstützung Kiews. Insofern, glaube ich, war es ein sehr gutes Treffen, ein positives Treffen, und ich habe den Eindruck, dass seit dem 20. Jänner jedes Mal, wo die Europäer mit einer Ausnahme, das ist das berühmte, berüchtigte Treffen Selenskyj Trumps im Oval Office im Februar, es jedes Mal eine Verbesserung der amerikanischen Position gegeben hat oder zumindest ein Zusammenkommen der amerikanischen und europäischen Positionen, was die Ukraine betrifft. Und transatlantische Einigkeit, wie es Giorgia Meloni gestern betont hat, vor der Presse, ist ja sehr wichtig in dieser Frage. Insofern bin ich aus diesem Gespräch, glaube ich, ziemlich hoffnungsvoll ausgestiegen. Es steht uns noch viel bevor, wie Friedrich Merz betont hat in seiner eigenen Pressekonferenz, aber es war ein sehr guter Anfang für diese Gesprächsschiene.
Was genau, Peter, gibt dir denn Hoffnung? Denn wir haben viel über die Bilder gesprochen, Geschlossenheit, alles richtig, über die Europäer, die dort jetzt eine Rolle spielen oder versuchen, eine Rolle zu spielen, über die bessere Atmosphäre zwischen Donald Trump und Wladimir Selenskyj. Und auch meine ukrainischen Kontakte und Europäer sagen, ja, es lief wirklich viel besser, als wir erwartet haben. Wir hatten eine Eskalation erwartet, dass es nicht passiert. Aber was genau bleibt denn? Was nimmst du als entscheidendes Ergebnis mit. Es wird hier jetzt darüber gesprochen, ob es ein direktes Treffen zwischen Zelensky und Putin geben könnte. Das wurde mehr oder weniger offiziell angekündigt, zumindest vom Bundeskanzler Friedrich Merz und anderen direkt nach dem Treffen im Weißen Haus. Aber das steht jetzt schon wieder, stand jetzt zur Disposition, denn es gibt unterschiedliche Aussagen, die dort aus Russland kommen, ob das Sinn macht. Sergej Lavrov hat sich geäußert und gesagt, es müssten die russischen Sicherheitsinteressen im Blick behalten werden und solange das nicht gelöst sei, können wir überhaupt nicht über irgendwas sprechen. Also was ist für dich denn das entscheidende Ergebnis?
Also zum einen, ohne militärische Stärke kann die Ukraine hier nicht standhalten und da braucht es westliche Unterstützung. Das Paket, das Zelensky gebracht hat, ein Großeinkauf amerikanischer Waffen, wurde von Donald Trump angeblich sehr positiv aufgenommen und angenommen. Und es gibt ja eine Debatte innerhalb des konservativen Lagers der Republikaner hier in den USA, ob es überhaupt möglich ist, aufgrund der Abschreckungsgebärde und Gefahr und Notwendigkeit im Indo-Pazifik, dass man weiterhin diese Waffen an die Ukraine liefert, Patriot-Luftabwehrraketen insbesondere. Und Trump hat gestern angekündigt, dass er bereit ist, weiterhin diese Waffen zu schicken, solange die Finanzierung da ist. Da hat er sich anscheinend auf die Seite jener geschlagen, die argumentieren, es ist wichtig für amerikanische Sicherheitsinteressen, weiterhin die Ukraine in dieser Sicht, in dieser Richtung zu unterstützen. Und das Zweite ist, wie gerade erwähnt, die amerikanische Position, dass es Sicherheitsgarantien einer oder anderer Art geben muss. Wir wissen nicht genau, inwiefern, Größenordnung, da gibt es jetzt Unterhändler, die das alles aushandeln müssen, aber man lässt sich anscheinend nicht von den Russen erpressen oder man lässt sich von den Russen nicht sagen, was der Westen in der Ukraine genau machen kann. Es wird da natürlich Verhandlungen geben, der Kreml hat gestern schon ein eigenes Statement veröffentlicht, dass es NATO-Truppen oder Truppen NATO-Länder nicht dulden wird in der Ukraine als Teil einer Friedenslösung, aber Trump hat da ziemlich klar mit den Europäern gesprochen, dass es die eine oder andere Garantie geben wird. Natürlich könnte man sagen, die wichtigste Garantie von allen ist die Unterstützung der ukrainischen Militärs. Und wenn die Amerikaner unter Sicherheitsgarantien lediglich verstehen, dass man die ukrainische Streitkräfte unterstützt, ist das ziemlich wenig. Wenn es bedeutet, dass man zusätzlich nur Luftabwehrraketen an die Ukraine schickt, auch wenn das sehr wichtig ist, ist das auch wahrscheinlich zu wenig. Aber wenn es bedeutet, dass man sich in der einen oder anderen Form an der Überprüfung eines Waffenstillstandes, auch wenn man das Wort jetzt nicht mehr verwendet, nach dem gestrigen Treffen beteiligt, ist das schon ein Fortschritt und ein Durchbruch. Also ich würde mich jetzt nicht auf die Seite der euphorischen Analytiker stellen, aber ich würde schon sagen, dass es generell eine positive Entwicklung gestern war.
Wenn du dir Donald Trump angeschaut hast und du beobachtest die Politik hier in DC schon sehr lange und auch Donald Trump und das gesamte Umfeld von ihm im Weißen Haus, wie hat sein Auftreten auf dich gewirkt? Und hattest du erwartet, dass er aggressiver auftreten würde? Oder war das so ein bisschen klar vorher hart und dann doch wieder umarmt? Viele rätseln ja, was Donald Trump da ausmacht. Wie hast du ihn erlebt?
Also erstens hat mich das Auftreten mit Zelensky gestern überhaupt nicht gewundert. Ich gehe davon aus, dass er unbedingt einen Deal aushandeln möchte und er wird dann versuchen, mit sanften Handschuhen Putin und Zelensky zu behandeln, zumindest solange er diese Verhandlungsmöglichkeit als irgendwie schaffbar einschätzt. Und er hat ja, das war Donald Trump nicht bewusst, die Mikros waren noch im Raum, zu Emmanuel Macron zur Seite noch vor Anfang der Besprechungen gesagt, dass er der Auffassung ist, Wladimir Putin möchte mit ihnen einen Deal aushandeln. As crazy as it might be, hat er dann noch hinzugefügt. Und die Zelensky-Trump-Beziehung hat sich ja entwickelt seit Februar. Und es gab auf unterschiedlichen Ebenen, ja, wie Rubio über das Wochenende betont hat, ja schon Dutzende von Treffen und Besprechungen, ob dies nun Keith Kellogg oder Rubio selbst ist. Insofern hat mich das jetzt nicht überrascht. Es gab auch einen interessanten Moment, wo Alexander Stubb, der Staatspräsident von Finnland, am Ende des öffentlichen Teils der Besprechungen zu Trump gesagt hat, do you do this every day? Und Trump, yes, every day. Und Meloni fügte dann hinzu, ja, und das gefällt ihm sogar. Ich mag meine Presse überhaupt nicht in Italien, aber Trump liebt dieses Format und er genießt ganz klar, dass er im Mittelpunkt steht. Insofern ist es ja auch ein bisschen schwierig als Leser zu verstehen, was genau die europäische Position ist, weil die Europäer performen hier ja auch in Washington. Sie möchten Donald Trump gewinnen, sie möchten Einfluss auf den amerikanischen Präsidenten haben, weil eben die USA in so vielen dieser Fragen absolut entscheidend ist. Aber das Spektakel, das wir gestern erlebt haben und in Alaska, das ist pur Donald Trump und das kennen wir schon seit Jahren. Er hat einfach ein Können, was halt das Beherrschen der Medienlandschaft angeht. Er ist dominant in fast jeder Hinsicht in der amerikanischen Politik und mit Ausnahme vielleicht von 4 oder 5 Tagen am Anfang des Iran-Israels-Kriegs, wo die Israelis Luftangriffe gegen den Iran durchgeführt haben, ist er fast jeden Tag auf der Titelseite ganz vorne gestanden.
Wenn du Donald Trumps Medienliebe und gleichzeitig Medienhass, muss man sagen, wenn er sich über diejenigen äußert, die ihn kritisch betrachten, ist ja eng beieinander. Also, wenn man sich das anschaut, ist es denn wirklich so leicht aus deiner Sicht, wenn ich da jetzt als Bundeskanzler Friedrich Merz hinfahre oder als Macron, sie sind dann alle aufgetreten? Und dann hatte das Ganze ja so ein bisschen, wir haben es in der letzten Podcast-Folge, Apprentice-Feelings, also Trump nimmt alle nacheinander dran. Und dann hatte man den Eindruck, geht's erstmal ums ganz große Geschleime. Kann man Trump denn so einfach beeindrucken? Das fragen sich ja manche auch. Also wenn mir jetzt jemand jeden Tag sagen würde, Mensch Paul, you are the greatest und dein Podcast und überhaupt, dann würde ich doch immer denken, ja, okay, danke, aber also was soll das jetzt? Also kriegt Trump da nicht genug von?
Also das ist einmal das Öffentliche. Und wir wissen ja, dass in Alaska Wladimir Putin versucht hat, Trumps favorite line sozusagen wiederzubringen, dass die Wahl 2020 gestohlen worden ist, dass Mail-in-Balloting, Briefwahlen nicht wirklich funktionieren, dass er den Krieg nicht angefangen hätte 2022, also den Hauptangriff auf die Ukraine, wäre Donald Trump noch im Weißen Haus gewesen. Insofern haben die Europäer die Chance auch genutzt, sich auch bei Donald Trump zu bedanken, seine Führungsstärke anzusprechen. Das ist Donald Trump durchaus wichtig. Und der wird ja auch von den amerikanischen Medien immer wieder angegriffen als jemand, der sich zu weit zurückholt, Amerika aus der Welt, Isolationismus betreibt. Hier zeigt er, dass er durchaus Partner in der Welt hat. Und das waren ja auserwählte Partner, das muss man ja auch sagen. Das waren seine Hauptfreunde in Europa, seine Lieblingspartner in Europa. Denn rein nach geopolitischem Gewicht müsste ein Pole ja auch am Tisch gewesen sein. Dass Alexander Stubb dort ist, verdankt man eher das Golftalent von dem finnischen Staatspräsidenten und das Verhältnis, das er mit Donald Trump aufbauen hat können. Also er hat angefangen mit einer Reihe von Komplimente und die wurden dann halt erwidert. Ich finde, das ist durchaus okay und korrekt. Und die Frage besteht dann nach diesem offiziellen, vielleicht auch etwas oberflächlichen Teil, was ist dann in den Hauptverhandlungen passiert? Und da hat man ja herauslesen können, dass zum Beispiel Friedrich Merz, wie er auch im öffentlichen Teil angefangen hat, dann auch auf diese Feuerpause, diesen Waffenstillstand bestanden hat. Das hat er auch in seiner PK danach wieder erwähnt. Und da sieht man dann die leichten Differenzen heraus scheinen. Und die Frage ist, wer sich dann behaupten wird können und wie letztendlich Trump entscheiden wird.
Lass uns noch mal ein bisschen über die Verhandlungstaktik von Donald Trump sprechen und wie er jetzt versucht, diesen Deal hinzubekommen. Also über Alaska haben wir hier viel geredet, jetzt die Europäer am Tisch mit Zelensky. Und da gab es ja einen Moment, wo er gesagt hat, jetzt gibt's einen Putin-Call. Und offenbar dann erst die Idee da war, dass alle sitzen bleiben. Er ist dann aber doch in ein Nebenzimmer gegangen und hat dann mit Wladimir Putin direkt telefoniert über die Frage eines nächsten Treffens. Und da haben mir Teilnehmer berichtet, dass ihr Eindruck war, dass Trump das als durchaus Überraschungstaktik genutzt hat und einfach Putin dort vor verendete Tatsachen stellen wollte, weil er unbedingt dieses Treffen haben will. Beschreib mal, was die Art des Dealmakings ist von Donald Trump in diesen internationalen Fragen oder in diesen großen Fragen von Krieg und Frieden.
Sie wirkt manchmal durchaus spontan, da würde ich recht geben, und sie ist absolut mit der Person Trump verbunden. Jeder Präsident ist Entscheidungsträger. Ich habe im Weißen Haus von George W. Bush gedient. Man spürt, wenn der Präsident im Hause ist und der Präsident gibt die Richtung an, gar keine Frage. Aber es gibt auch ein Prozedere, ein Entscheidungsprozess in den meisten Weißen Hausen, in den meisten White Houses, die dann Optionen für den Präsidenten entwickelt, die er dann aufgreift. Und ich würde sagen, dass bei Donald Trump der Unterschied vielleicht, und das ist ein entscheidender Unterschied, ist, dass die Optionen und die Entwicklungen, der Entscheidungsprozess, das Prozedere, alles mit ihm anfängt und auch endet. Und das bedeutet, dass es mich überhaupt nicht überraschen würde, wenn Trump spontan entschieden hat, wir haben jetzt einen Punkt erreicht in diesen Verhandlungen, in diesen Gesprächen, wo ich den Kreml anrufen muss, wo ich Wladimir Putin verständigen muss und auch ein Gefühl bekommen möchte, wie es ausschaut. Und der war wahrscheinlich nicht im Kreml. Er hat ja die Russen mitten in der Nacht angerufen. Insofern war das für Trump anscheinend relativ wichtig und entscheidend. Und dann haben die Verhandlungen weiterhin stattgefunden. Es ist ja auch interessant, dass Trump, obwohl die Amerikaner sich ja an der Seite der Ukraine befinden, es gibt ja Sanktionen, es gibt ja gegen Russland, es gibt Waffenlieferungen über die NATO und über NATO-Länder an die Ukraine. Aber er versucht immer wieder, Putin sozusagen an seiner Seite zu halten, dass er als fast parteiloser Schiedsrichter hier sagt, I think Zelensky wants peace, und dann fügt er immer wieder hinzu, I think Putin does as well, so dass er quasi als Vermittler hier in der Mitte stehen kann und mit Putin den Draht behalten kann. Und all dies, glaube ich, geht in seinen Kopf vor, und er sieht dies als einen großen Wurf, einen großen Deal, und er mit der Macht der USA hinter sich hat vielleicht die Möglichkeit, da einen Durchbruch zu erreichen. Aber es ist mit seiner Person absolut verbunden.
Jetzt sagen viele Kritiker, gerade auch in Europa, er sagt an einem Tag das, am nächsten Tag das nächste, und wahrscheinlich kommt es einfach darauf an, wer zuletzt mit ihm gesprochen hat. Wie spontan ändert Donald Trump seine Meinung auch in diesen ganz großen Fragen? Und wenn wir uns einmal anschauen, was die europäischen Regierungschefs da versucht haben, also sie haben ja zum Beispiel in diesen internen Gesprächen bei den territorialen Fragen, also zum Beispiel der Aufgabe des Donbass, was Trump offenbar ja vorher unterstützt haben soll oder zumindest gesagt haben soll, darüber muss man jetzt reden, und haben das dann verglichen mit Florida. Und haben gesagt, das wäre so, als würde man die USA auffordern, Florida abzugeben. Und jetzt ist es so, dass Trump ja durchaus eine Verbindung zu Florida hat. Er liebt Florida und lebt da teilweise. Und dann über die Verteidigungsanlagen in Donetsk, die als großes Argument auch von der Ukraine angeführt werden, warum man da nicht einfach Land abgeben kann, unabhängig von all den anderen Fragen, da haben sie gesagt, das ist like a bastion against the Huns. Und offenbar soll Trump davon beeindruckt gewesen sein.
Ja, also ich habe ein bisschen Werbung davon machen, hoffentlich in der National Interest ein Stück vor ein paar Tagen veröffentlicht, wo ich auf die militärische Relevanz dieser Positionen, Kramatorsk, Sloviansk unter anderem, Pokrovsk weiterhin noch hingewiesen habe, weil letztendlich öffnet das ja die Tür auch auf andere Gebiete. Wenn die Ukraine gezwungen wäre, dieses Donetsk-Gebiet, das sie noch besitzen, sozusagen freiwillig an die Russen zu übergeben. Und das glaube ich, steht außer Frage. Und ich glaube, die Europäer haben das sehr klug und geschickt gemacht. Sie haben auch unterschiedliche Staatschefs diverse Sprechpunkte zugeordnet. Und wirkt fast so, als ob alle Europäer auf einer Seite und der amerikanische Präsident auf der anderen Seite sich befinden, statt dass alle sozusagen zusammen diese Themen besprechen. Aber wie auch immer, ist egal. Faktum ist, ich glaube, das war sehr geschickt und sehr klug. Was Trump angeht, ja, das stimmt durchaus. Es gibt nicht diese Gradlinigkeit, diese Konsistenz, was die Inhalte angeht. Aber das ist ja irgendwie die Konsistenz der Trump-Methode, dass er vielleicht nicht alles so lesbar hinlegt, und diese Ambiguität sollte den Zweck dienen, dass alle immer wieder nach Washington schauen, dass er im Mittelpunkt steht, dass er maximale Flexibilität hegt, und er wird ja schon so oft von den Medien belächelt und irgendwie negativ eingeschätzt als jemand, der die Unwahrheit sagt. Aber wenn er schon diesen Ruf sozusagen genießen muss, unter Anführungszeichen, dann kann er ihn auch nutzen, indem er halt immer wieder Dinge in den Raum stellt, die dann abgearbeitet werden müssen. Und er kann bis zum letzten Moment sozusagen überlegen und dann kommt letztendlich die Entscheidung. Und das hat in der Vergangenheit genutzt. Die Iraner, die in ihrem Bett, die Generäle der IRGC gestorben sind in den letzten Monaten bei diesen israelischen Angriffen, hatten nie gedacht, dass die Amerikaner es erlauben würden, dass die Israelis diesen Angriff durchführen würden. Qasem Soleimani hat sich auf dem Flughafengebiet von Bagdad gezeigt, anscheinend unter der Annahme, dass die Amerikaner es nie wagen würden, ihn direkt anzugreifen. Und da sieht man schon, dass da durchaus etwas Methode drinnen steckt und dass diese Ambiguität wirklich das einzige Konsistente ist in der Trump-Methode und nicht die Inhalte selbst.
Machen wir Medien da auch einen Fehler, indem wir, und das ist ja ein Wechselspiel in den USA noch sehr viel mehr als in Deutschland und Europa, aber auch klar, in Europa, alles, was Trump sagt, ist auch immer riesig in den Medien, aber dass wir seine Aussagen, ich will mal sagen, in dem Moment für voll nehmen, aber auf der anderen Seite ist eben der US-Präsident und wenn er etwas sagt, dann ist es immer Breaking News. Also ich finde es wahnsinnig schwer, damit umzugehen, auch in der Analyse. Manche sagen, ich verstehe gar nicht, warum ihr da jeden Satz irgendwie erwähnt und warum ihr nicht einfach abwartet, was jetzt passiert, denn am Ende Actions speak louder than words und warum redet ihr immer über alle Worte, die Donald Trump so sagt? Wie siehst du das?
Na, da gibt's diesen berühmten Spruch, ich glaube, es stammt von einer Kollegin von Bloomberg in der ersten Amtszeit, die sagte, die Gegner und die Presse von Donald Trump verstehen ihn buchstäblich, aber nehmen ihn nicht ernst und seine Unterstützer nehmen ihn ernst, aber verstehen ihn nicht buchstäblich. Und das hilft jetzt nicht weiter, wie man die Berichterstattung gestalten sollte, aber das ist, glaube ich, durchaus ein Faktor. Ein zweiter ist, das ist jetzt eine ganz andere Thematik und wir könnten ein ganzes Podcast über die Medienlandschaft in den USA machen, aber das Internet und die moderne Technik und die sozialen Medien haben ja auch die amerikanische Medienlandschaft zum Teil zerstört. Und als ich aufgewachsen bin in Des Moines, Iowa, Des Moines ist die Hauptstadt Iowas im mittleren Westen, gab es die Des Moines Register, die Hauptzeitung, eine Morgenausnahme und am Nachmittag ist auch nochmal die Register erschienen. Und da gab es Reporter, die berichtet haben. Mittlerweile gibt es vielleicht ein paar AP, Associated Press oder Reuters-Geschichten. Die Zeitung ist ausgehöhlt worden. Und das bedeutet, dass wenn man von Europa auf die USA blickt und die Trump-Wähler und das trumpistische Denken verstehen möchte, dann liest man meistens nur die großen Zeitungsorgane, die auf der Ost- und Westküste noch vorhanden sind. The New Yorker, The Atlantic, The New York Times unter anderem. Und dann steht halt schon ein Sehrbild, weil man kann nicht mehr direkt nach Des Moines greifen und zum Beispiel Des Moines Register lesen oder The St. Louis Dispatch und die anderen Zeitungen, die früher im Mittleren Westen auch andere Teile Amerikas beleuchtet haben. Also das, glaube ich, ist auch ein Faktor, der da ist und vorhanden ist. Aber Trump ist ja paradoxerweise auch extrem leicht, er ist extrem schwer zu verstehen, andererseits extrem leicht irgendwie zu verfolgen, denn er gibt jeden Tag Interviews, er wird überhaupt nicht von seinen Beratern, wie Joe Biden es in den letzten 4 Jahren gewesen ist, irgendwie versteckt und wird auch nicht von den Beratern sozusagen weggesperrt, dass er jetzt keinen Fehler machen kann. Trump ist selbst der Präsident.
Nur Peter, wie schwierig muss man solche Interviews nehmen? Nur als Beispiel, also ich meine, er hat wochenlang hier den US-Medien und den Reportern erzählt, dass nur eine Waffenruhe zählt und dass man diese braucht und ja, und dann kam Alaska und plötzlich wurde nicht mehr über die Waffenruhe geredet und vorher hat er gesagt, er wäre wahnsinnig enttäuscht, wenn es die nicht gäbe und hat danach gesagt, der Gipfel ist 10 von 10 und alles ganz großartig und hat einfach den Begriff gestrichen. Und wenn Medien das kritisch irgendwie beleuchtet haben, haben wir gesagt, ah, die wollen mich wieder schlecht reden und den Gipfel schlecht reden. Und ich bin der Einzige, der 6 Kriege hier irgendwie geordnet hat und Kongo und alles zusammen. Also ich wollte jetzt gar nicht nochmal über die Waffenruhe sprechen, aber einfach als Beispiel dafür, dass es ja auch irgendwie wahnsinnig schwierig ist, ihm da zu folgen, oder?
Ja, da braucht man ein Bauchgefühl. Das hilft auch, wenn man hier vor Ort ist, was für Trump wirklich essentiell ist und was zweitrangig. Und
Aber war das nicht essentiell, wenn wir jetzt mal bei der Waffenruhe bleiben? Oder war dir das klar, er räumt das ab im ersten Moment, wo er sieht, das ist einfach mit Putin nicht durchsetzbar?
Genau, die Waffenruhe ist ein Mittel zum Zweck. Im Endeffekt möchte er einen Deal haben. Das ist für ihn das Übergeordnete, der wichtigste Begriff. Und Putin hat das auch genutzt, um ihn von dieser Waffenruhe abzubringen. Wenn jetzt dieser Deal nicht ausgehandelt wird, wenn er scheitert, weil die Russen sich wehren und eine politische Bombe nach der anderen platzen lassen, dann können diese Sanktionen und dieses Drohgebärde der Sanktionen durchaus wieder ins Spiel kommen. Aber Trump wollte diese Chance nutzen. Er versteht, glaube ich, auch, dass man ohne Waffenruhe ja auch die politischen Gespräche in die Länge ziehen kann. Und das bedeutet, dass man diese relativ rasch, kurzfristig und an einen Zeithorizont binden muss. Gerade deswegen glaube ich, diese Geschwindigkeit der ganzen Geschichte von Freitag auf Montag und jetzt in den nächsten paar Wochen Zelensky, Putin, dann ein Trilateral-Format und wenn es binnen kürzester Zeit keinen Durchbruch gibt, dann sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wie wir es waren, auf dem Weg nach Alaska.
War das aus deiner Sicht klug, dass der Bundeskanzler Merz und andere auf diese Waffenruhe bestanden haben, auch öffentlich?
Also, wenn man der Überzeugung ist, wie es Friedrich Merz anscheinend ist, dass diese Waffenruhe so wichtig ist, dass man ohne die Waffenruhe nicht weiter kann, dann glaube ich, geht es durchaus in Ordnung, dass man dieses politische Kapital, das man aufgebaut hat, durch die Telefonate, durch dieses erste Treffen zwischen Merz und Trump, durch die Konzessionen, die man auch in den großen Handelsdeal den Amerikanern abgegeben hat, irgendwann einmal einlöst. Und wenn nicht in dieser Situation, wann dann? Es geht hier schon um sehr viel. Merz hat ja auch in seiner Pressekonferenz gesagt, dass man spürt, es ist ein historischer Moment, das spürt man in den Knochen. Ich glaube, irgendwann einmal geht das völlig in Ordnung und er hat ausreichend Kapital mit Trump, er hat eine positive Beziehung mit Trump, Trump hat ihn wiederholt als Freund bezeichnet, dass man dann auch diese leichte Rüge dort einbringen kann und dann die Unterschiede aussortieren kann und besprechen kann. Der Lob, den man ja Trump schenkt, der dient ja auch einem Zweck, dass man dann vielleicht auch da und dort in die eine oder andere Richtung sozusagen steuern kann. Ist vielleicht sehr übertrieben, der Begriff, aber ich glaube, es wissen alle, was ich damit meine.
Peter, für unsere sicherlich auch ein bisschen verwirrten Zuhörer angesichts der letzten Tage, wir haben ja aus Alaska berichtet.
Ich dachte jetzt wegen meiner Analyse.
Nein, deine Analyse ist großartig. Also das kann ich schon zum jetzigen Zeitpunkt sagen, hochspannend, wie du darauf schaust. Aber ich meine, aufgrund eben der Entwicklung der letzten Tage, und es sind ja auch nicht alle, haben ja auch nicht alle so viel Zeit wie wir beide und andere, die sich mit jedem Satz beschäftigen und Leute anrufen können, was ist da jetzt passiert und wie ist die Position? Also wenn wir jetzt mal das nehmen, was wir im Weißen Haus erlebt haben, aber auch in Alaska, in den Tagen dazwischen, wo stehen wir denn jetzt in den entscheidenden Fragen oder besser gesagt, wo steht Trump? Denn das ist ja das Wichtigste momentan zumindest. Also wenn wir das mal durchdeklinieren, wie schaust du darauf, wie glaubt Trump jetzt diesen Krieg befrieden zu können? Auf was besteht er? Was wird er von den Ukrainern verlangen? Was wird er von den Russen verlangen? Und siehst du eine Möglichkeit, dass da jetzt wirklich so viel Bewegung drin ist? Also wir haben gerade schon über das bilaterale oder mögliche bilaterale Treffen gesprochen, wo die Russen schon wieder sagen, naja, mal schauen und Trilateral wissen wir auch noch nicht. Also was ist die Bewegung und wie schaut Trump auf das Ganze?
Ja, also 90% der schwierigen Fragen stehen uns ja noch bevor. In Alaska haben wir lediglich die russische Position. Da bekommen die ist ja auch nicht schriftlich übermittelt worden. Also wir müssen uns auf die Schilderungen von Steve Witkoff, den Sondergesandten von Donald Trump, wir müssen auf seine Schilderungen mehr oder weniger hören und dann wir müssen uns auch auf die Schilderungen anderer Quellen vertrauen. Wir wissen nicht ganz genau, was die russische Position ist. Und wir haben seit gestern lediglich die ersten sozusagen Antastungen, was Sicherheitsgarantien unter anderem angehen. Das heißt, es wird jetzt, glaube ich, sehr schnell gehen, dass man diese Positionen genau durchforstet, dass man ausarbeitet, wer was machen kann auf westlicher Seite und was die Russen unter Anführungszeichen erlauben werden, wenn es zu einen Waffenstillstand oder Friedensabkommen kommen wird. Aber die großen Fragen sind ja relativ bekannt. Zum einen, bei Sicherheitsgarantien? Verstehen das die Russen so, wie wir es verstehen? Oder denken die Russen, dass man wie damals in Istanbul eine Art Guarantor States, also Garantiestaaten erstellen wird, wo die Russen mit drinnen stecken? Also sie können selbst entscheiden, ob die Ukraine Unterstützung bekommen wird. Werden die Russen eine Art Deckelung der ukrainischen Streitkräfte bestehen? Das ist ein absoluter No-Go, wurde auch gestern wiederholt betont. Die ukrainischen Streitkräfte sind die einzige wirkliche Sicherheitsgarantie, die im Moment existiert, auf die man verlassen kann. Und die werden jetzt nicht sich künstliche Deckelungen und andere Limitations sagen, aufzwingen lassen. Und dann die zweite große Frage ist natürlich die des Frontverlaufs, die territoriale Frage. Die Russen möchten das, was sie auf dem Schlachtfeld noch nicht erreichen können, einfach so geschenkt bekommen. Und die Ukrainer werden darauf bestehen, dass es, dass ein Waffenstillstand oder ein Abkommen sich entlang der existierenden Realität des Frontverlaufs ziehen wird. Das sind die zwei großen Fragen.
Absolut. Und vor allem bei den territorialen Fragen, Peter, da stelle ich mir die Frage, warum sollte Russland denn jetzt von den Maximalpositionen runtergehen? Die haben die doch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren nie verändert. Sie haben in der Verfassung stehen, das ist russisch, die vier Regionen. Und der Donbass, einfach aufgrund der Entwicklung seit 2014, extrem symbolisch wichtig für Moskau. Das heißt, dass sie jetzt sagen, okay, wir ändern irgendwie unsere Positionierung da, ist doch höchst unrealistisch, oder? Wenn sie vor allem davon ausgehen, dass sie das Ziel militärisch erreichen könnten, auch wenn es 3, 4, 5, 6 Jahre dauert.
Ja, das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Wie schaut es eigentlich im Moment aus militärisch? Weil die maximale russische Forderung, die wäre ja vor 3 Jahren ganz anders gewesen wie heute. Jetzt gibt es Diskussionen um Donetsk. Damals wollten sie das ganze Land für sich einnehmen. Und die maximale Forderung ist vielleicht maximal an die Öffentlichkeit, aber Trump wollte sehen, ob er in ein 4-Augen- oder 12-Augen-Gespräch die minimalen Forderungen der Russen wahrnehmen könnte und dann dies als eine sozusagen Eröffnungsposition der Russen in ein breiteres Gespräch einbetten hat können. Und das war, glaube ich, der große Versuch. Die Russen sind der Auffassung, dass sie im Moment die Oberhand haben. Und da sind wir dann an ein Thematik angelangt, dass die Europäer immer wieder betonen, dass auch hier immer wieder eine Debatte steht, wie kann man die Hebel des Westens nutzen im Bereich Sanktionen, aber auch was militärische Stärke angeht, um die Ukraine in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Und aus meiner Sicht wird man wahrscheinlich härtere Sanktionen brauchen und konsistente militärische Lieferungen an die ukrainischen Streitkräfte, so dass die Russen verstehen, es kann so nicht sein. Wir brauchen noch Jahre, wenn nicht Hunderttausende von russischen Soldaten, die Opfer bringen müssen, die sterben müssen, um nur kleine Fortschritte zu erreichen. Vielleicht geht es besser, dass wir jetzt durch Verhandlungen den Krieg zumindest kurzfristig einfrieren.
Und wie wird Trump jetzt weitermachen aus deiner Sicht? Also wie lange schaut er sich das an? Dass die Russen jetzt sagen, mal sehen, vielleicht, vielleicht auch nicht, dass mit den Europäern über Sicherheitsgarantien gesprochen wird, aber dass es eben vielleicht nicht so schnell geht, wie er möchte. Wie viel Geduld hat Donald Trump und was wäre die Konsequenz, wenn er irgendwann sagt, will ich nicht, die Russen machen dies nicht, die Ukrainer machen das nicht. Wer kriegt's dann ab von seiner Seite? Also gibt es die Möglichkeit, dass doch noch Sanktionen gegen Russland auf dem Tisch liegen, wo ja viele sagen, also die hat er jetzt schon so auf den Spiel gebracht und angedroht und die sind nie gekommen. Daran glauben wir nicht und daran glauben die Russen auch nicht. Und deswegen gibt es in Wahrheit kein wirkliches Bedrohungspotenzial für sie, dass sie irgendwas tun sollten. Also wie ist da die Trump-Taktik aus deiner Sicht?
Also zum einen, glaube ich, muss diese jetzige politische Verhandlung sehr schnell stattfinden, weil ansonsten ist das Überspringen, die Überholung des Waffenstillstandeskonzepts nicht wirklich gerechtfertigt. Weil wenn die Bomben weiterhin fliegen, wenn die Kampfhandlungen weiterhin stattfinden, wenn die Russen der Auffassung sind, dass sie nach vorne dringen, dann werden sie verzögern und werden alles Mögliche in diese Verhandlungen einbringen, das über viele Monate, wenn nicht Jahre, ausverhandelt werden muss. Gerade deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man dies an einen strikten Zeithorizont bindet. Und dann kommt die Frage, wenn diese Verhandlungen, gut, wenn sie in ein glückliches Ende münden, dann haben wir ja einen Erfolg. Wenn nicht, dann besteht die Frage, wer hat diese Stolpersteine sozusagen in den Verhandlungen hineingeworfen? Und da werden die Russen sowie die Ukraine versuchen, Trump zu überzeugen, und die Europäer auch, dass der andere schuld an einem Scheitern ist. Und wenn Trump der Auffassung ist oder die Meinung hat, dass die Ukraine hier problematisch ist, dann könnte sich die USA etwas zurückziehen. Wenn er zu dem Schluss kommt, dass die Russen hier problematisch agieren, dann könnte es mehr Druck in der Form von Sanktionen geben. Aber er möchte jetzt einmal das politische Konzept, das er entwickelt hat, einmal fahren lassen.
Also du würdest das wirklich Konzept nennen, was manche in Europa irgendwie als Chaos bezeichnen?
Ja, Konzept insofern, dass er die Russen getroffen hat, jetzt die Europäer und die Ukraine, und dann auf ein Trilateral Summit besteht. Das ist einmal, glaube ich, sagen, the three acts of a three-act play, wie man es so schön sagen kann.
Ist es, weil egal was jetzt passiert, muss man ja sagen, von den Gipfeln und von der Bewegung, ist egal, ob daraus was folgt, ja, das davon getrennt, ist ja sehr viel passiert. Siehst du dieses Prinzip als bessere Möglichkeit an, einen Krieg zu befrieden, als die, wenn wir das mal vergleichen mit Minsk oder anderen Friedensprozessen, die doch ja dann zwischen langen Sitzungen und Diplomaten und noch mehr Gesprächen hin und her gehen?
Also was mir an dieser ganzen Thematik gefällt, an dieser Dramaturgie der letzten Tage, ist, dass Trump immer wieder in den letzten Monaten betont hat, und das hört man auch von seinen Beratern, das sagt er in der Öffentlichkeit, das kursiert immer wieder im Weißen Haus, dass das ganze Joe Bidens War ist, nicht, dass Joe Biden sozusagen verantwortlich ist, dass die Abschreckung in Europa nicht geklappt hat. Und jetzt bringt er sich so ein, indem er eine Lösung forcieren möchte, dass es immer mehr mit Donald Trump identifiziert wird, dass er immer mehr Verantwortung nimmt und er fast quasi intern versteht, dass je länger er Präsident ist, umso mehr hat er die Verantwortung für die Sicherheitsgeschehnisse in Europa und in der Welt. Insofern glaube ich, bedeutet das, dass Trump mehr Skin in the Game hat sozusagen, dass er mehr sich da kümmert um die Sache, und das bedeutet, dass er auch verprellt werden kann von russischer Seite, die ja ganz klar, wenn man alles bisher analysiert, verantwortlich sind für nicht nur den Krieg, aber auch für jeden Versuch bis jetzt, der gescheitert ist, den Krieg irgendwie zu befriedigen. Also das ist, glaube ich, etwas Positives, und gerade deswegen ist es aus meiner Sicht auch begrüßenswert.
Was ich mich gefragt habe zum Abschluss, wo war eigentlich J.D. Vance? Also er war da, aber wenn wir ihn mal vergleichen mit seiner Rolle als Vizepräsident bei dem ersten Gespräch im Oval Office, ist er so ruhig, weil er das alles anders sieht, weil er eigentlich nichts mehr mit den Ukrainern zu tun haben will? Was glaubst du?
Naja, das ist vielleicht auch so wie sein Auftritt vor der ersten Münchner Sicherheitskonferenz und dann sein zweiter Auftritt in der Washington MSC-Runde, wo er sich auch ziemlich zurückhaltend und ziemlich einfach konstruktiv verhalten hat. Ich würde sagen, dass er jetzt auch verstanden hat, das ist der Moment für Donald Trump, und das geht um sehr viel. Trump möchte einen Deal. Er möchte mit Zelensky eine positive Beziehung, weil er diese auch braucht für die Verhandlungen, die uns noch bevorstehen. Und es gab auch gestern keinen Grund und keinen Moment für ihn, sich da irgendwie einzumischen. Zelensky hat ja auch angefangen, im Oval Office bei der Pressekonferenz sich mehrfach zu bedanken, hat einen schönen Anzug an. Es ist einfach ein ganz anderes Treffen gewesen. Und dann im Hauptformat unter den Führungskräften waren die Berater und von allen Seiten ja auch ziemlich im Hintergrund. Insofern, glaube ich, war das nicht der Moment des J.D. Vances. Man sollte die Rolle des Vizepräsidenten generell im amerikanischen System ja auch nicht überbewerten. Es gibt den schönen Spruch von George H.W. Bush, der natürlich Präsident war, aber vorher war er der Vizepräsident von Ronald Reagan, und als Vizepräsident beklagte er, You die, I fly. Das heißt, wenn ein Staatschef irgendwo stirbt, ist er zuständig, das Begräbnis zu besuchen. Aber ansonsten hat er vielleicht nicht allzu eine große Rolle im System.
Peter, vielen, vielen Dank. Das war ein toller Einstand hier bei uns im Podcast. Und ich freue mich, dass du jetzt nicht mehr nur Zuhörer bist, sondern auch einer unserer Gäste geworden bist. Und dadurch hoffe ich, dass ich dich nochmal einladen darf, wenn es wieder um Trump geht. Und wir beobachten natürlich ganz genau, wie das jetzt weitergeht, ob es weitere Treffen gibt. Wenn es Treffen gibt, werde ich natürlich versuchen, dort wieder vor Ort zu sein. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt tatsächlich aus Washington und werde zurück nach Europa fliegen und bedanke mich hier an dieser Stelle bei allen wahnsinnig vielen Zuhörern, das muss ich mal sagen. Also irre, wie groß auch das Interesse war an dem, was hier passiert ist, an unserem Podcast. Und dafür von Philipp, von mir, von Levin, von Daniel, von all denen, die das hier produzieren, einfach mal herzlichen Dank. Und mein Dank ans Team, sorry Peter, Dank an dich auch, aber an mein Team, die wirklich Tag und Nacht hier diese Podcasts produzieren. Und das wollte ich auch einfach mal loswerden. Ich danke euch sehr und wir hören uns. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. Und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.